Ich habe einen Freund, den habe ich schon recht lange, und vor vielen Jahren haben wir uns mal unterhalten, wie das so war nach der Schule, was wir da gemacht haben. Und er war bei der Bundeswehr und dort bei der Panzertruppe, ja, in Munster. Ja, und das fand ich schon mal interessant, so, ne, Panzertruppe. Und ich habe ihn gefragt, was hast du da gemacht? Er sagte, ja, ich war auf dem Luchs. Der Luchs ist ein so ein Spähpanzer mit so Rädern, ja. Und ja, ich war da auf dem Luchs und ich sage, ja, was hast du da im Luchs gemacht? Ja, ich war der Rückwärtsfahrer. Ja, ich hörte so Rückwärtsfahrer. Klingt erstmal nicht wie so Abteilung Attacke, ja, oder irgendwie nach was allen Heldenmut schon fantasievoll wachruft. Also Spezialkommando eher nicht, eher speziell. Ich fragte ganz vorsichtig zurück, Rückwärtsfahrer, warum? Naja, das konnte er mir natürlich beantworten. Er hat gesagt, ja, die Spähpanzer sind oft die zuerst vorne sind. Ja? Und wenn sie dann auf einen Feindkontakt stoßen oder unter größeren Beschuss geraten, dann können sie nicht in das Gefecht einsteigen, weil die haben eigentlich nichts zum Schießen, also ein bisschen schon was, aber nichts, was irgendwie dem Gegner Respekt einflößt. Ja, und die müssen sich dann zurückziehen, aber der Luchs hat einen Wendekreis von 12 Metern. Ja, und wenn man das machen würde, ne, man fährt mal schnell zurück und zeigt dem Gegner die Breitseite, dann kriegt man unter anderem auch die Breitseite. Und deswegen muss, wenn es gilt, schnell wieder im Rückzug zu sein, der Rückwärtsfahrer rückwärts fahren. Ja? Und ich fragte, warte mal, also geht das nicht, dass der Vorwärtsfahrer schnell nach hinten läuft und dann der Rückwärtsfahrer ist? Sagt er, nein, das geht nicht. Es braucht jemanden, der dann hinten die Kontrolle hat und die Verantwortung übernimmt. Ich sage, wow. Ja, Rückzug. Ne, im Gefecht klingt das so, als würde die Niederlage drohen, als könnte man dem Druck nicht standhalten. Oder wir sagen das ja auch manchmal so, der ist im Rückzug oder ich bin im Rückzug. Das heißt, ja, wir leben nicht mehr in der Offensive, sondern in der Defensive, ne? Und ziehen uns dahin zurück. Ich will mal die Frage stellen, ja, Rückzug klingt so ein bisschen nach drohende Niederlage. Gibt es auch was Gutes am Rückzug? Ja, gibt es. Ich möchte mit euch heute einen Text teilen, der davon handelt. Und der uns auch sagen möchte, es braucht jemanden in dir, der nicht nur nach vorne fährt, es braucht auch jemanden, der wieder zurückfährt. Der es gelernt hat, zurückzufahren. Ja, ich nenne die Predigt ein Gast, zwei Schwestern und ihre besten Rezepte. Und der Text ist relativ bekannt, die Begegnung, von der haben schon viele gehört. Lukas 10, ich lese das einmal. Sie zogen zusammen weiter, also Jesus und die Jünger. Und Jesus kam in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Maria setzte sich zu den Füßen des Herrn und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz und gar davon in Anspruch genommen, ihm zu dienen. Schließlich ging sie zu Jesus und sagte, Herr, kümmert es dich gar nicht, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein machen lässt, die ganze Arbeit mir allein überlässt. Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du bist wegen vieler Dinge in Sorgen und Unruhe, aber wirklich nötig ist nur eins. Maria hat den besseren Teil gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Ja, der erste Eindruck auf so eine Geschichte, wie wir sie jetzt gehört haben, ist ja erst einmal, Maria macht alles richtig, Martha macht alles falsch. Ja, könnte man meinen. Und dann auch noch so diese Rückfrage, Oder diese Bemerkung von Jesus so, Martha, Martha. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie sich das anhören könnte, ob sie da nicht doch ein bisschen blamiert vor den anderen steht, so von wegen, Martha, dein Pflichtbewusstsein in Ehren, aber wenn du so überspannt hier die Oberkellnerin spielst, dann wirkt das vielleicht ein bisschen überspannt. So, du bist dann vielleicht irgendwann die Treudove. Ne? So, hör mal auf. Die Rollen scheinen irgendwie verteilt, aber ich glaube, sie sind weniger verteilt, als es das erste Lesen und Hören so vermuten lässt. Ich habe wirklich beim Vorbereiten hier gedacht, ja, Martha, schade eigentlich, nach dir wird nie eine Kirche benannt werden, ne, weil mit dir will irgendwie keiner zu tun haben. Und dann habe ich gedacht, das stimmt ja gar nicht. Ich war ja ganz oft in einer Kirche, die heißt St. Martha. Da dachte ich, und dann merkte ich, es gibt ganz viele Kirchen St. Martha. Ne? Also warum nennen sich Kirchen nach dieser Person, die Jesus so ein bisschen runterholen will, so von wegen, hey Martha, hör mal auf. Ne? Ja, aber es lässt sich wirklich was Gutes bei Martha entdecken, davon später mehr. Ich nehme mal den ersten Gedanken. Wer immer alles richtig macht, macht was falsch. Besser hineinfühlen in diese Situation, die Martha da erlebt und alle anderen auch, konnte ich, als ich mich erinnerte, wie das mal bei meiner Mutter war. Die hatte so ihre Freundinnen aus der Gemeinde eingeladen. Machte sie immer mal wieder, nicht so oft, aber wie das so ist, ne? Man wird eingeladen und dann lädt man zurück ein. Ja, ich war damals ein Jugendlicher, vielleicht 16, 17, keine Ahnung, aber in Sachen Einkommensverhältnisse spielte meine Mutter in einer anderen Liga. Ne? Also zwei Ligen drunter sozusagen. Und vielleicht versuchte sie sich so in den Fragen ihrer sozialen Geltung noch ein bisschen Vorsprung zu verschaffen. Aber das, was sie dann da immer so auf den Tisch brachte, das war überhaupt immer irgendwie zu viel und zu teuer und zu lecker und alles Mögliche. Und dann waren das auch immer nicht nur so Kaffee trinken von 15 bis 17 Uhr, sondern da war immer auch ein Armbrot inklusive und die blieben dann gefühlte 6 Stunden. Ja. Aber für sie war das maximaler Stress. Sie lief die ganze Zeit nur hin und her, sie schwitzte und der Stress stand ihr ins Gesicht geschrieben. Und ich habe das mehr als einmal so beobachtet und mich ärgerte das. Ja? Und als es mal wieder so war, da bin ich in die Küche gegangen, wollte mir irgendwas da von den leckeren Sachen abgreifen, aber ich sah, wie es meiner Mutter geht. Ne? Und ich habe mir dann so ein Herz gefasst und habe ihr gesagt, Mama, das kann's doch echt nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Du hast Besuch, aber es ist überhaupt nicht schön. Du springst hin und her, bist immer dabei, irgendwas anderes da denen aufzutischen und bist mehr in der Küche als bei deinen Gästen, aber das fällt denen noch nicht mal auf. Es schmeckt ihnen offensichtlich auch ohne dich. Das kann's doch nicht sein, Mama. Soll ich dir das sagen, Mama? Ich würde die am liebsten alle rausschmeißen. Und dann guckt mich meine Mutter mit ihrem puterroten Gesicht an und sagt, ich auch. Ja, aber das ist doch der Gedanke, den Martha hatte. Ne? So, sie haben ihre Doofe gefunden. Mich. Ja? Aber mal ganz anders gefragt, konnte sie sich aus dieser Rolle eigentlich rausziehen? Für uns ist das gar nicht mehr begreiflich, welchen absolut großen Stellenwert Gastfreundschaft hatte, Gastfreundlichkeit. Das war im Rang eines Sakramentes in diesen Kulturen des alten Vorderen Orients und eigentlich bis heute. Ja? Geh zu irgendwelchen Leuten aus diesem Kulturkreis und du musst, also du darfst nichts gegessen haben und du musst Zeit haben. Wenn dein schlimmster Feind auf deiner Türschwelle stand, war es deine heilige Pflicht, ihn reinzulassen, ihn zu bewirten wie ein Freund, gut zu ihm zu sein. Da gab es kein Vertun. Das war ein gesellschaftlicher Code, der, wenn du ihn verletzt, auch eine soziale Ächtung über dich bringt. Ja? Sie konnte gar nicht raus aus dieser Nummer, die Martha. Das war ein Sakrament, eine Pflicht. Das hat sie sich nicht aussuchen können, ne, den Service hier für 13 Männer zu machen. Aber 13 Männer, vielleicht waren es auch mehr. Ne? Also Jüngerkreis, Jesus, okay. Und wie es ihr dabei geht, ich habe jetzt mal geschaut, was hier im griechischen Original steht. Da steht, Martha aber war überlastet davon, ihm zu dienen. Überlastet, hört sich nicht gut an. Aber was soll die Alternative gewesen sein? Sie machte alles richtig. Jesus wusste das auch. Der kommt ja aus dieser Kultur. Und trotzdem sagt er, Martha, Martha. So, was soll denn jetzt hier die Botschaft sein? Ich versuche dir eine anzubieten. Ich glaube, die Botschaft will sein, du musst etwas, wovon du weißt, dass es richtig ist, bewusst falsch machen, um von richtig zu wichtig zu kommen. Das braucht aber Mut. Ja? Du musst etwas, von dem du weißt, dass es richtig ist. Und dass du und auch die anderen von dir erwarten. Bewusst falsch machen, um von richtig zu wichtig zu kommen. Maria macht auch was falsch. Unbedingt. Sogar noch mehr als Martha. Ja, was macht sie falsch? Das, was sie Falsches macht, hätte ihr noch mehr soziale Ächtung verschafft, als wenn Martha nicht serviert hätte. Was hat sie nämlich falsch gemacht? Da heißt es, und Martha sitzt zu den Füßen Jesu. Wir denken, ja, also was soll daran jetzt falsch sein? Hätte sie stehen sollen oder was? Nein, das war ein Fachausdruck, zu den Füßen von. Na, ein Fachausdruck für das Verhältnis eines Rabbis zu seinen Jüngern. Die Jünger saßen ihm zu Füßen und lernten so. Ja? Das war also ein Ausdruck aus diesem Kontext, ein Rabbi mit seinen Jüngern. Man lernte zu seinen Füßen. Ja, aber ja, diese Frau Maria tut so, als wäre sie die Jüngerin von Jesus. Die ganze rabbinische Ordnung, das ganze jüdische Leben kannte das überhaupt nicht. Also, wenn sie gekommen wäre, hätte gesagt, ich möchte etwas von Jesus lernen. Ja, dann hätten die anwesenden Männer gesagt, das ist schön, kauf dir ein Buch. Ne? Mit den 10 besten Predigten von Jesus, dann kannst du was von Jesus lernen, aber hier nicht. Aber sie setzt sich dahin, alle wissen, sie ist jetzt Teil dieses Jüngerkreises und Jesus weiß das auch und macht dann eben auch einen Fehler, weil er das in Kauf nimmt. Weil er sagt, ja, ist richtig. Ne? Damit hat er seine ganze Autorität und sein Ansehen als Rabbi erstmal in Schutt und Asche gelegt. Ne? Also, er macht auch was falsch. Und alle machen was falsch. Ja, also, dass Jesus was falsch macht, das kennen wir ja eigentlich von ihm. Der ist ja eigentlich bekannt dafür geworden, dass er so das fromme Mindset gerne mal durchrüttelt und auch gerne mal zusammenfallen lässt. Ja, so, er greift die frommen Muster an und die anerkannten Denkweisen, die hat er auch gerne mal auf den Kopf gestellt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Und Jesus lebte sozusagen mit so einem Dauerabo für diese Irritation und für diesen Ärger. Wie reagiert er darauf? Ich lese mal aus Johannes 8. Da kommt er gerade wieder aus so einer Situation, wo er das fromme Mindset mal wieder demoliert hat. Was sagt er dann dazu? Johannes 8, Vers 29. Und mein Vater, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er lässt mich nie allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Okay, er tat Dinge, die in unseren Augen falsch waren, aber es war richtig und es war wichtig. Ja, und da frage ich mich, und das frage ich mich wirklich, aber ich möchte dich das auch fragen oder dir zumindest diese Antwort, diese Frage anbieten, kann es sein, dass wir von Zeit zu Zeit etwas tun müssen, das sich falsch, verantwortungslos, nachlässig und zu bequem anfühlt? Ja? Müssen wir von Zeit zu Zeit so etwas tun? Bewusst, verantwortungslos, nachlässig und irgendwie zu bequem erscheinen? Scheinbar, ja, wenn es stimmen sollte, dass wir etwas bewusst falsch machen müssen, von dem wir wissen, dass es richtig ist, um von richtig zu wichtig zu kommen. Also die Aussage bietet sich an, aber sie stimmt nicht. Welche Aussage bietet sich an? Dass man so in frommer Andacht vor Jesus verweilt. Ne, so kontemplativ zu ihm ausschaut und sich an Jesus ergötzt. Ne, das ist ja so mal so eine mögliche Interpretation, dass man in stiller Andacht ihn beschaut und wenn man das nicht macht, dann hat man womöglich verpasst und ja, verneint, dass Jesus wirklich noch wunderbarer ist als alles andere. Also hier wird nicht andächtige Kontemplation, der Rückzug in die Innerlichkeit ausgespielt gegen dienende Tatkraft. Das wird hier definitiv nicht gemacht. Ja? So der Rückzug in die Innerlichkeit ist wichtiger, deswegen deine dienende Tatkraft in Ehren, aber wenn das so wäre, dann würde direkt vor unserem Bibeltext, den wir heute anschauen, nicht das Gleichnis vom barmherzigen Samariter stehen. Ja? Weil die zwei, die da erwähnt werden und den Halbtoten da liegen sehen, die haben sich zurückgezogen in ihre fromme Andacht und in ihre fromme Innerlichkeit, so von wegen, nee, du nicht. Aber der eigentlich so was Glauben und Gott angeht, am wenigsten drauf hatte, nämlich ein Samaritaner, der tut das, was Gott richtig und wichtig findet. Er hilft diesem Menschen. Ja, ich komme mal, also den ersten Gedanken habe ich genannt, wer immer alles richtig macht, macht was falsch. Den zweiten Gedanken nenne ich Frui Deo. Frui Deo, lateinisch, Gott ist zum Genießen da. Ja, Frui, da kommt übrigens unser Wort Frucht her, ne? Leckere, süße Früchte, genießen. Also er kommt die beiden besuchen, Martha und Maria, und zwischen denen, das sagen auch noch andere Texte aus den Evangelien, wächst so eine Freundschaft. Ja? Sie fühlen sich diesem Jesus menschlich näher, und aber auch so in der Hinsicht, hey, wenn er da ist, ist irgendwie Gott auch da. Das ist schön, ich möchte diese Erfahrung machen. Und Martha hilft uns jetzt mit ihrer Erfahrung. Danke, Martha. Wobei nämlich, sie weist uns auf eine Erfahrung hin, vor der ich selber oft schon gestanden habe, du womöglich auch. Nämlich aus hingegebenem Dienst für Menschen und für Gott, aus hingegebenem Dienst kann eine reizbare Verausgabung werden. Schon mal erlebt? Ja. Aus fröhlichem Einsatz kann eine müde Geschäftigkeit werden. Habe ich schon mal erlebt. Und darum geht's. Wohin uns unser ständiges Tun und Machen führen kann, wenn aus hingegebenem Dienen eine gereizte Geschäftigkeit wird. Aus fröhlichem Einsatz müde Verausgabung. Und das ist die geistliche Wahrheit, die Martha uns zeigt. Und Gordon MacDonald hat es einmal so genannt. Mehr für Gott zu tun, bedeutet weniger Zeit für Gott. Ich wünschte, er hätte nicht recht, aber er hat recht. Mehr für Gott zu tun bedeutet weniger Zeit mit Gott. Und diese Erfahrung, vor der stand Jesus auch. Ne? Und er konnte sie sich nicht leisten. Einmal wollte er sie sich nicht leisten aus seiner Liebe zu Gott, seinem Vater. Und diese Liebe, diese Beziehung hat er geschützt und hat er gepflegt. Und zum anderen wollte er sie sich nicht leisten, weil auch Jesus hätte in fromme Geschäftigkeit geraten können. Oh, ich habe einen Lauf. Oh, hier geht noch was. Und er musste immer wieder ins Hören und in die Ruhe, damit er Gott reden hört, seinen Vater, und der ihn berät, was dran ist. In Johannes 5, und es gibt davon ganz viele Stellen, in Johannes 5 sagt er, ich, der Sohn, kann nichts von sich selbst aus tun. Der Sohn tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Deswegen, Rückzug ist ein schönes Wort. Jesus lebt es. Es hat nichts damit zu tun, dass wir den Anforderungen nicht mehr standhalten können. Manchmal ist es aber auch so. Aber es ist nicht so Schwäche und es ist wichtig. Also wir sind ja hier ein bunter Haufen, ne? Und ich denke mal, wir haben bestimmt ein paar Genießer unter uns. Und ich fände es richtig schön, wenn du einer bist oder eine Genießerin. Ich selbst würde das eigentlich gerne mehr sein können, ne? So sich selber was gönnen können. Aber ja, jetzt denkt man sich, ja, ich habe mir doch gestern so ein paar Schuhe gekauft, das war doch irgendwie auch irgendwie ein Genuss oder so, aber Konsum ist noch kein Genuss, sondern genießen meint eigentlich mehr so eine Lebenskulturfrage. Ne? Ist es ein Teil deiner Kultur? Also ich bewundere die Menschen, die da so stundenlang kochen und das genießen. Da denke ich immer, das geht doch schneller. Ja? Und du willst es nicht wissen, aber in meinem Büro, da habe ich in meinem Schrank ganz viele Dosen. Ja? Da denkt man sich, das kann man doch nicht essen, Dosenfraß. Ich sage, doch, dann bin ich schneller fertig. Ja? Also, man könnte sagen, ja, da, also das hast ja ein gutes Arbeitsethos, ne? Aber das ist eigentlich gar nicht so schön. Also, wenn immer was im Gange ist und möglicherweise zu viele Dinge gleichzeitig passieren, wozu führt das? Ja, wird man müde, gereizt, verausgabt sich, es macht keinen Spaß mehr. So, die mittelalterliche Theologie hat da ein schönes Wort kreiert, ne? Fui Deo, genieße Gott. Und das ist wirklich auch so gemeint. Das ist eine wohltuende Alternative, Gott genießen. Aber es ist nicht so selbstverständlich. Also Kinder können ja genießen. Ne? Gibt denen Eis und die schlemmen sich das rein und wälzen sich da drin. So behaglich ist das Eisessen. Aber das bleibt nicht so. Das hört bei den Kindern auf, wenn sie merken, wie viel noch zu erledigen ist. Und dann trainieren sie sich das wieder ab oder wir trainieren es ihnen ab. Aber genießen hat ja ganz wesentlich damit zu tun, so wahrzunehmen. Ne? So, es ist wahr, dass Gott schön ist. Nahezu köstlich. Und man darf ihn genießen. Es ist wahr, dass das Leben schön ist. Es will genossen werden. Es ist kein Arbeitsauftrag. Und es ist nicht nur wahr, also Wahrnehmung, es ist nicht nur wahr, ich nehme mir auch ganz viel, was mir dahingestellt wurde, damit es schön wird. So ein langes Schläfchen, eine schöne Mahlzeit, eine nette Kulturveranstaltung, Besuch bei Freunden, ein langer Spaziergang am Fluss. So. Mir sagte mal ein früherer Kollege von mir, haben wir uns über sowas unterhalten, der konnte das ganz gut, aber ich konnte das nicht so. Und er hat gesagt, wir müssen das alle wieder entdecken, dass der Geist Gottes in die Materie hineingehen kann und will. Ja? Der Geist Gottes geht in die Materie hinein und das, was uns gut tut, wird nur dann gut, wenn es das göttliche Leben empfängt. Der Geist geht in die Materie, der Geist geht in diese Zeiten des Genusses und dann sagte er, beim lebensmüden und dienstmüden Elia war das auch so, Gott stärkte ihn durch das Essen und Trinken, da kam er neu zu ihm. Durch das Schlafen und die Ruhe kam er neu zu ihm und das stellte den Elia wieder her. Gott kam körperlich zu ihm zurück und regenerierte seine geistliche Kraft. Ja, und das ist also was ganz anderes als konsumieren. Konsumieren heißt eigentlich, ja, das war jetzt auch nicht so erfüllend, was gibt's denn noch? Na? Ja, aber Genuss erzeugt Zufriedenheit und Dankbarkeit, Konsum nicht. So, und was hat das mit Gott zu tun? Das hat ganz viel mit ihm zu tun, weil wir sprechen oft Gebete, die sind so eine Art Dienstbesprechung. Ne? Gott, das habe ich noch zu tun, das ist wichtig, könntest du bitte da? Und so, da sagt Gott, also geht noch mehr? Ne? Haben wir ein bisschen Zeit füreinander? Das ist eine Kulturfrage. Ja, es gibt viel Lebensumsatz, aber aus der Wirtschaft wissen wir, Umsatz ist noch nicht Gewinn. Ja? Menschen setzen viel um, auch in der Gemeinde setzen wir viel um. Aber ist es schon Gewinn oder möglicherweise auch Genuss? Und Maria, sagt Jesus, hat den besseren Teil erwählt. Und das ist in den Ohren eines Juden ein Fachausdruck, den besseren Teil. Was ist nämlich gemeint? Ich lese mal Psalm 16, Vers 6 vor. Jahwe ist mein Teil und mein Becher. Du hast mein Los festgelegt. Die Messschnüre sind auf angenehmes Land gefallen. Mir, ja, mein Erbe ist für mich schön. Das sind alles Begriffe aus dem jüdischen Glaubensleben, wo die Juden ihr Land von Gott bekommen haben und sagten, das ist unser Teil. Ja? Hier gibt uns Gott ein schönes Erbteil und er segnet uns mit Messschnüren und bemisst nicht nur geizig, sondern großzügig, was uns gehören darf. Wir bekommen einen Boden, wo wir zu Hause sein dürfen, wo wir Gott begegnen dürfen. Wir bekommen einen Segensbecher, weil dieser Vater als Hausvater uns einlädt zu einem üppigen Mahl, im Bilde gesprochen. Und das ist gemeint, ja, Gott, mit allem, was du mir gibst und bist, ich darf anstoßen mit dem Segensbecher auf dich. Du gibst mir ein wunderbares Stück Land. Hier dürfen Früchte reifen und in deiner Sonne darauf warten, süß zu werden. Ne? Ich habe genug von meinem säuerlichen Pflichtbewusstsein. Ich darf bei dir einfach zu Hause sein und auch mal Feierabend haben. Ne? Ich komme mal zurück zu Martha. Ich habe ja gesagt, viele Kirchen sind nach ihr benannt. In einer war ich öfters, als ich noch in Nürnberg lebte. Da ist ein Gemälde von St. Martha ausgestellt, also hängt da in dieser Kirche. Und sie zeigt sie mit dem Drachen Tariske. Wir sehen mal ein Bild. Und diese liebe Martha hat ihn gezähmt. Sie hat ihn an der Kette wie so ein Hund, ja, den sie irgendwie führt. Und was ist die Botschaft? Nämlich dieses Monster der Pflichten, dieses Monster, das Arbeit werden kann, ja, diese noch so vielen unerledigten Aufträge und Aufgaben, die als Gewissensbisse uns beißen, ja, dieses Monster wurde von ihr gezähmt. Und das tat sie nicht allein, sondern mit der Hilfe Jesu. Und das zeigt dieses Kreuz, das dieses Gemälde auch zeigt. Ja. Und durch den Einfluss von Jesus konnte sie sich selber neu ansprechen und auch etwas verändern. Und dann denke ich so, danke Martha, das hilft mir. Du hast das Arbeitsmonster gezähmt. Denn das Wesentliche am Glauben ist nicht das, was wir für Gott tun, sondern der Einfluss, dem wir uns aussetzen. Und wenn dann sein Einfluss auf uns, unser Einfluss auf andere wird, dann ist es richtig und wichtig. Ja, Frui Deo, ich möchte dich bitten, das mal für dich für möglich halten zu lassen. Es wird nur möglich, wenn du dich was traust. Ja? Das gibt's nicht so von wegen, ach ja, schöne Einsicht, dann mache ich das jetzt so. Du musst dich trauen, das, was so richtig vor dir steht, bewusst falsch zu machen. Und dann kommst du zu wichtig. Und dann sagt Jesus, so ist schön. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch alles sonst so machen können. Also, geh in seine Sonne. Wenn dir die Früchte deines Lebens oder was du anderen zu bieten hast, immer als säuerlich begegnet, deine Aufgaben oder wie du so auf andere wirkst, wenn das säuerlich ist, dann leg dich mehr in seine Sonne und lass dich mit Süße erfüllen, wie eine Weintraube. Ja? Und das sollst du sein. Amen.